Domradio mit Tommy Milhome und jetzt mein Interview der Woche. Seit Freitag gibt es Können vor Lachen, das neue Album von Heinz Rudolf Kunze. Und jetzt ist er bei mir im Studio. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Das Erste, was einem so ins Auge springt, ist das Cover.
Ja.
Eine Hyäne mit Brille, die ihn nicht ganz unähnlich sieht.
Ja, das ist meine Nachtseite. Das ist meine Dr. Jekyll-Seite.
Da habe ich mich natürlich gefragt, was Sie mit einer Hyäne gemeinsam haben.
Ich mache die Drecksarbeit.
Inwiefern?
Ich räume auf mit den Themen, die die Menschen beschäftigen.
Mhm.
Und ich scheue mich auch nicht davor zurück, manchmal in unangenehmes Fleisch zu beißen.
Mhm.
Und die Idee war die meines Managers, der meinte, Hyänen sind doch berühmt für ihr keckerndes Lachen. Und deswegen kam er drauf und sagte, wir wollten doch mal den Leuten auch zeigen, mit einer augenzwinkernden, bebrillten Hyäne, dass es auf dem Album auch was zu kichern gibt und nicht nur was zu grübeln.
Mhm. Um bei den Tierbildern zu bleiben, da haben wir noch die Schildkröte, die ab und zu mal den Kopf aus dem Panzer steckt, ganz skeptisch und fragt, ist es immer noch so schlimm?
Ja, das habe ich mir überlegt. Das ist so die Grundhaltung, glaube ich, aller Lieder auf diesem Album. Man igelt sich ein im eigenen Panzer, versucht zu überleben in dieser schrecklichen, schweren Zeit, die wir erleben. Und ab und zu guckt die Schildkröte mal raus vorsichtig und späht in den Himmel und schnuppert, na, es ist immer noch so grauenhaft wie vor 1, 2, 3, 4 Jahren und kommt zu dem Schluss, im Grunde ja, und kriegt wieder zurück in den Panzer.
Haben Sie sich selbst auch dabei ertappt,
ja,
sich von der Welt zurückzuziehen, der Welt mit allen Kriegen und Qualen und mehr ins Private zu gehen, wo noch alles in Ordnung ist?
Nein, ich kann nicht im Privaten stecken bleiben, Gott sei Dank, weil ich ja immer raus muss vor Menschen, um meine Arbeit zu machen. Und ich habe ja im ersten Corona-Jahr nur eine Lähmung von 7 Monaten erlebt. Da konnte ich gar nichts machen, aber nach 7 Monaten konnte ich ja zögernd wieder anfangen, zumindest meine Solokonzerte zu geben mit furchtbar hohen und schwierigen Sicherheitsauflagen und absurden Situationen. Da spielte ich in Kirchen, da sitzen mir die Leute gegenüber mit 7 Meter Abstand und Maske auf und draußen vor der Kirche. Im Sommer sitzen die Leute in der Kneipe einander auf dem Schoß ohne Maske. Also das war reines Absurdistan.
Ja.
Und die Band wurde komplett gestrichen. Die Tour zu meinem 40-jährigen Jubiläum musste 2-mal verschoben werden. Das haben wir dann als 41-jähriges Jubiläum letztes Frühjahr mit der Bandtournee gefeiert. Aber also großer Rückzug generell, das war nicht meine Sache, Gott sei Dank. Ich kam immer wieder vor Leute. Hatte natürlich durch die vielen ausgefallenen Termine und Konzerte mehr Zeit zum Schreiben, als ich sowieso schon zu Hause habe. Und dementsprechend ist mein Output nochmal exponentiell angestiegen. Also ich weiß gar nicht, wer das alles lesen soll, wenn ich mal tot bin. Denn ich werde nur einen Bruchteil davon veröffentlichen können. Ich habe mit 42 Jahren Arbeit jetzt um die 500 Lieder veröffentlichen dürfen. Aber dann sind noch 9500 Texte da. Und einen Teil davon werde ich noch schaffen. Bob Dylan werde ich wohl noch überholen mit der Albumzahl. Das wird mir der liebe Gott wohl noch genehmigen, rein altersmäßig.
Sie sind bei 45.
Ja, ungefähr. Ich weiß es
nicht.
Es kommt auf die Zählweise an. Mit Live-Alben, Best-Offs und mit den Räuber-Zivil-Alben, die nicht unter meinem Namen entstanden sind, wo ich aber praktisch alle Instrumente spiele, kann man schon sagen, ich bin jetzt bei irgendwo Mitte 40 bei den Alben angekommen. Und Bob Dylan hat meines Wissens so um die 40 bisher und der ist jetzt schon 83. Also wenn ich ein bisschen Glück habe, packe ich ihn noch.
Egal wie viele Alben es genau sind, die erste Single heißt Halt das Herz an. Spielt dieser Song im Inneren des Schildkrötenpanzers? Ist das ein Lied für alle, die sich ins Private zurückziehen?
Es ist jedenfalls ein Lied, das jemand singt, der sich mit der Liebe schon auskennt und der schon einige Erfahrungen damit gemacht hat und auch einige Enttäuschungen verdaut hat und einen Partner anbettelt, ihm eine Liebesbeteuerung zu spenden, egal ob es stimmt oder nicht. Und ansonsten ist das Lied ein kleines Wunder, das kann man wohl sagen, denn Matthias Ulmer, mein Keyboarder, spielte mir die Melodie vor. Was heißt die Melodie? Eigentlich ist es ein fertiger Song ohne Text. Weil wir gerade zusammen für Pur arbeiteten, da machte ich mit ihm zusammen ein Lied für die Englerbande, ich den Text, er die Musik. Dann sagte er, warte mal, ich habe noch ein Lied ohne Texte. Ich höre mir das an und sage, Augenblick mal. Und gehe zum Regal und hole den Ordner raus, blättere 20 Seiten zurück und finde halt das Herz an, einen Text ohne Musik, der einfach 1:1 passte. Also unabhängig voneinander sind die beiden Dinge entstanden und waren nahtlos aufeinander beziehbar. Was nun so ein Wunder eigentlich auch gar nicht wieder ist, wenn man es genauer betrachtet. Eine Songform hat bestimmte Variationsmöglichkeiten, die sind abzählbar. Es gibt nur so und so viele Möglichkeiten, Strophe, Refrain, Takt, Chorus und so weiter. Und insofern hat auch eine Liedform, eine Textform, nur eine begrenzte Möglichkeit von Strukturvarianten. Und das war nun mal dieser Glücksfall, das passte wie Faust aufs Auge. Ohne, dass ich was ändern musste, konnte ich den einfach dazu singen. Und da sagte Matthias, so einen Zufall sollten wir uns nicht entgehen lassen, da sollten wir einen Song draus machen.
Heinz Rudolf Kunze. Und irgendwann sind Sie in Düsseldorf an einem Plakat vorbeigekommen, wo drauf stand, können vor Lachen.
Das ist noch gar nicht so lange her. Da gab es schon Corona und ich brauchte gerade wieder irgendwie einen Schnelltest. Und dann komme ich da raus und sehe diese Plakatwand. Das wurde für irgendwas geworben, keine Ahnung mehr wofür, ist auch egal. Jedenfalls ist das dann so der typische HRK-Moment, wenn das mit dem Schreiben sich in Gang setzt. Wir fuhren zwar weiter an dem Schild vorbei, aber in meinem Kopf hielt irgendwas an. Und ich sagte mir, Augenblick mal, können vor Lachen. Eigentlich eine tolle Formulierung. Auch gar nicht so einfach zu übersetzen. Mir würde im Englischen nichts Entsprechendes einfallen.
Sagt man wohl immer, wenn man etwas gerade nicht kann.
Genau, ja, können vor Lachen. Ich schaff's halt nicht, heißt das ja eigentlich. Und dann bin ich derjenige, der dann die Lupe rausholt und die Formulierung mal langsam und genau betrachtet und sich fragt, was steckt denn da eigentlich wörtlich drin? Können vor Lachen. Man kann das vor ja auch zeitlich verstehen. Also erst kommt das Können und dann sollte das Lachen kommen. Oder in anderen Worten, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Erst mal was leisten, dann die Füße hochlegen. Oder, böse gesagt, nicht mit 15 schon anfangen, von der Work-Life-Balance zu faseln. Sondern erst mal was auf die Reihe kriegen. Und dann war der nächste Schritt, dass mir dieser Vater einfiel, der seinem Sohn gegenüber eine Art Lebensbilanz zieht und ihm erzählt, was ihm im Leben wichtig war und was ihm passiert ist, was ihn angekickt hat, was ihn geärgert hat. Mit diesem Schlüsselrefrain, wenn wir die Regeln nicht wollten, dann mussten wir uns eigene machen. Für uns hat immer gegolten, erst kommt das Können und dann kommt das Lachen. Also erstmal was zustande bringen und dann schlau daherreden. Und so bin ich halt erzogen worden, aus einem kleinbürgerlichen protestantischen Lehrerhaushalt kommend. Und wahrscheinlich habe ich das irgendwie auch meinem Sohn so weitergegeben. Es wird nicht so ohne weiteres zu verhindern sein.
In den Kirchen findet man ja auch viele, die gerne würden, aber sagen müssen, können vor Lachen. Zum Beispiel Frauen, die sich stärker in der Kirche engagieren möchten, mehr Einfluss nehmen möchten.
Das ist wahr. Und ich glaube schon, dass die Möglichkeit besteht, dass wir zu unseren Lebzeiten noch Veränderungen in der katholischen Kirche, in der evangelischen ist das ja nicht so eine Thematik, Veränderungen in der katholischen Kirche miterleben könnten, die so bald keiner für möglich gehalten hat. Also ich glaube schon, dass die Krise der christlichen Religionen, eigentlich beider, eine so tiefe ist, eine so fundamentale in dieser modernen Zeit oder in dieser postmodernen Zeit, dass da eine Bewegung rein muss, um die Sache am Leben zu halten. Weil ich mir ansonsten, wenn das weiter verknöchert bleibt, tatsächlich vorstellen könnte, dass etwas Unvorstellbares geschieht, nämlich dass es das irgendwann nicht mehr gibt.
Wo sehen Sie Kirche in 5 Jahren?
Also eine Schildkröte ist gegenüber der Kirche noch ein Ferrari. Ich weiß nicht, ob ein Zeitraum von 5 Jahren reicht, um schon markante Veränderungen wahrzunehmen. Ich würde es mir wünschen. Aber
zum Beispiel?
Naja, zum Beispiel, dass die Geschlechtergleichheit, Ämterzugänglichkeit auch für Frauen durchaus auch in der katholischen Kirche möglich wird, dass das Zölibat zu einer freiwilligen Sache erklärt wird und man muss nicht mehr, wenn man nicht unbedingt will und so weiter und so fort. Aber ich kann mir schon ungefähr ausmalen, wie groß die Widerstände da in der Weltkirche sind und die Beharrungskräfte. Ich bin jetzt nicht grundsätzlich gegen Beharrungskräfte. Ich werde im Alter im Grunde genommen immer wertkonservativer. Aber gut, das wird Gregor Gysi und Sarah Wagenknecht auch. Mit dem Alter wird man halt wertkonservativer. Ich finde es schon gut, wenn eine Einrichtung 2000 Jahre übersteht. Da braucht sie schon auch eine gewisse Sturheit, sonst geht das nicht. Aber die Sturheit sollte auch ihre Grenzen haben.
Mhm. Verfolgen Sie das, den synodalen Prozess und die Gespräche zwischen Deutschland und dem Vatikan? Zwei Ihrer besten Freunde sind ja Priester.
Evangelische Pastoren sind zwei meiner Freunde. Wir sind ja Protestanten und ich verfolge das mit einem Auge so als Zeitgenosse. Ich bin jetzt nicht so ganz tief in der Materie drin, aber ich bin durchaus theologisch interessiert und ich habe einen kurzen Moment in meinem Leben mit dem Gedanken gespielt, auch Theologie noch zu studieren, hintendrauf. Nachdem ich Germanistik, Philosophie abgeschlossen hatte, weil mich das Gebiet durchaus interessiert. Durch meine Freunde natürlich auch angefixt auf die Thematik, weil wir uns oft über solche Dinge unterhalten haben. Und so Sachen wie Lektüre von Kierkegaard oder so hat mich dann schon auch in dieses Fahrwasser gebracht. Das ist gescheitert letzten Endes an dem Traum meines Lebens. Denn nachdem ich mein Studium abgeschlossen hatte, kam dann sehr schnell und sehr überraschend die Musik ins Spiel. Und ich wurde rausgerissen aus meinem normalen Lebensplan, wofür ich nicht böse bin. Aber dem fiel dann dieses Zusatzstudium Theologie zum Opfer.
Die Können vor Lachen Tour mit Heinz-Rudolf Gunze startet erst im Januar.
Ja, leider.
19.01. Leipzig, 21.01. Chemnitz, 22.01. Berlin. Aber bis dahin sind Sie solo unterwegs, richtig?
Ja, das ist klar. Solo ist mein täglich Brot. Band ist mein Vergnügen.
Alle Termine finden Sie auf Heinz-Rudolf Gunzes Internetseite. Und das neue Album heißt Können vor Lachen erschienen, ist auch eine limitierte Fanbox mit einem Blu-ray-Disc Doku 40 Jahre Heinz-Rudolf Gunze. Heinz-Rudolf Gunze, Gesundheit, Glück und Gottes Segen. Vielen Dank für das schöne Interview.
Aber gerne. Tschüss.